Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist immer ein besonderes Privileg, eine besondere Segnung, nach Gulagadam zu kommen, um einmal die Devotis hier zu treffen, aber insbesondere auch, um Radha Madan Mohan zu sehen und ihre Gegenwart wahrzunehmen. Ich hatte eigentlich für heute eine Klasse vorbereitet, im Anschluss an eine Vorlesung oder eine Klasse, die wir am Anfang des Jahres in Hohenstein gegeben haben. Und zwar handelt es sich um das Thema Dankbarkeit. Das ist so am Ende des Jahres, wenn man zurückblickt auf das vergangene Jahr und das Revue passieren lässt und sich darüber bewusst wird, was passiert ist und eigentlich wie viele Gründe es gibt, dankbar zu sein. Und dann eben auch einen Ausblick auf das kommende Jahr, wie viele Ereignisse es geben wird oder Möglichkeiten es geben wird im neuen Jahr, für die man auch Dankbarkeit empfinden kann. Aber ich habe dann diese Woche seit langem mal wieder das Chaitanya Charitamrita gelesen und da ist mir ein besonderer Vers ins Auge gesprungen und da habe ich gedacht, das passt eigentlich sehr gut zu meinem Besuch in Gulagadam. Aber ich will trotzdem nochmal diesen Vers vorlesen vom dem Bhagavatam, weil die beiden Themen sind auch sehr gut miteinander zu verbinden. Ich werde versuchen, den Vortrag so zu gestalten, dass er von Nutzen ist für die Gemeindemitglieder, aber auch für euch, die vielleicht zum ersten Mal etwas über diese Religion des Krishna-Bewusstseins hören. Auf dem Weg hierher ist die Sita mitgefahren und ich habe ihr in einem Gespräch auch erklärt, für mich sind diese Vorträge immer eine persönliche Möglichkeit, selber zu reflektieren über mein eigenes spirituelles Leben und gleichzeitig, wo man halt auch Inspiration nehmen kann aus dem Studium der Schriften. Und deshalb bin ich immer persönlich sehr dankbar für die Gelegenheit, solche Vorträge zu halten, weil sie mir Nutzen bringen, wie gesagt, mich intensiv mit den Schriften, dem Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita und Srimad Chaitanya Charitamrita zu beschäftigen, daraus bestimmte Erkenntnisse oder Anregungen und Inspirationen zu ziehen. Und wenn der eine oder andere bei der Gelegenheit vielleicht auch noch auf irgendeine Weise inspiriert sein kann oder seinen Nutzen daraus ziehen kann, umso besser. So, ich lese jetzt mal diesen Vers vor. Da heißt es im dritten Kanto des Srimad Bhagavatams, im 19. Kapitel: Welche dankbare Seele würde ihren liebevollen Dienst nicht einem solch großen Herrn wie der Persönlichkeit Gottes darbringen? Der Herr kann von makellosen Geweihten, die sich ausschließlich ihm zuwenden, um Schutz zu bekommen, sehr leicht erfreut werden, wenngleich der nicht rechtschaffene Mensch es schwer hat, ihn zu versöhnen. Erläuterung von seiner göttlichen Gnade, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jedes Lebewesen, besonders Angehörige der menschlichen Rasse, muss für die Segnung, die ihm durch die Gnade des höchsten Herrn zuteil werden, dankbar sein. Jeder mit einem einfachen Herzen der Dankbarkeit muss daher Krishna bewusst sein und dem Herrn hingebungsvollen Dienst darbringen. Diejenigen, die im Grunde Diebe und Räuber sind, erkennen nicht an oder geben nicht zu, dass der höchste Herr ihnen Segnungen gewährt. Und sie können ihm keinen hingebungsvollen Dienst darbringen. Undankbare Menschen sind jene, die nicht begreifen, wie viel Nutzen sie durch die Fügung des höchsten Herrn gewinnen. Sie genießen den Sonnenschein und den Mondschein und sie bekommen kostenlos Wasser, aber trotzdem sind sie nicht dankbar, sondern genießen einfach weiter die Gaben des Herrn. Deshalb muss man sie als Diebe und Räuber bezeichnen. So, das sind schon gerade die letzten Sätze sehr markante Aussagen, die Srila Prabhupada hier trifft oder die auch das vom Bhagavatam wiederholen. Die Tatsache ist tatsächlich, dass die meisten Menschen sich überhaupt nicht darüber bewusst sind, was wir alles für Segnungen ständig bekommen. Ob wir das jetzt auf den höchsten Herrn zuschreiben oder der Natur, Prabhupada erwähnte hier den Sonnenschein, den Regen, das Wasser, das wir trinken können, die Nahrung, die wir bekommen. Wir nehmen alle diese Dinge als selbstverständlich an. Oder auch in diesem Land, wir haben so viele Privilegien, die wir als vollkommen selbstverständlich ansehen, die man aber im Vergleich, wenn man einmal die Menschen in anderen Regionen oder anderen Ländern betrachtet, die Lebensumstände, in denen die leben müssen, überhaupt nicht als selbstverständlich ansehen kann. Wir haben relative Sicherheit vor Kriminellen. Das heißt nicht, dass es überhaupt keine Kriminalität gibt, aber trotzdem können wir mehr oder weniger ohne Furcht auf die Straße gehen, was nicht in den vielen Plätzen der Welt der Fall ist. Jetzt beispielsweise in Kenia, die Menschen sind vollkommen in Furcht, weil dort so viele Unruhen und Gewalttaten sind, oder vor kurzem in Burma, in Myanmar, so viele andere Plätze im Irak, wo ständig die Menschen irgendwelchen Bedrohungen ausgesetzt sind. Es gibt Plätze, wo man nicht seine freie Meinung äußern kann. Wir haben hier eine Möglichkeit, in einem politischen System zu leben, das uns relative, auch politische oder soziale Freiheiten gewährt. So viele Dinge eigentlich, die wir als selbstverständlich ansehen, aber die gar nicht selbstverständlich sind und für die wir eigentlich Dankbarkeit zeigen müssten. Und hier wird jetzt erwähnt, dass es gibt eigentlich zwei Gruppen von Menschen, die diese Dankbarkeit nicht zeigen. Das eine sind diejenigen, die einfach eine negative Haltung gegenüber Gott haben, die einfach Gott hassen und aus diesem Neid heraus nicht nur gegenüber Gott keine Dankbarkeit empfinden können, aber in ihrer neidischen Grundhaltung auch gegenüber anderen Menschen, auch wenn die ihnen etwas Gutes tun, keine Dankbarkeit empfinden können. Beispielsweise Stalin, wird gesagt, war so ein Mensch, der hat mal gesagt, Dankbarkeit ist eine Krankheit von Hunden. Aber eigentlich der viel weit verbreitete Aspekt der Undankbarkeit ist nicht, dass wir unbedingt total neidisch sind oder voller Hass sind, sondern dass wir gleichgültig sind. Dass wir uns einfach nicht darüber bewusst werden, dass wir in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen für alle Lebensnotwendigkeiten gegenüber anderen Menschen, aber eben auch gegenüber der Natur und dem Schöpfer der Natur. Weil Gott nicht in unserem Bewusstsein ist. Wir haben unser Bewusstsein gefüllt mit so vielen anderen Nebensächlichkeiten, mit so vielen Ablenkungen und mit so vielen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, dass in unserem Herzen oder in unserem Geist kein Platz für Gottes Bewusstsein oder Gott ist. Und aus diesem Grunde, weil da keine Beziehung da ist, empfinden wir auch keine Dankbarkeit. Das Resultat dieser Undankbarkeit, auch wenn wir das jetzt beziehen auf unser eigenes spirituelles Leben, ich sage das jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, manchmal fragt man sich, ich praktiziere jetzt Krishna-Bewusstsein schon seit über 35, 36 Jahren, und manchmal wundert man sich, dass man in dieser Zeit, man müsste eigentlich viel mehr machen können oder viel mit viel größerer Überzeugung und mit viel größerer Einsatz, mit viel größerer Hingabe Krishna dienen können. Woran liegt das, dass man diese Begeisterung für hingebungsvollen Dienst, für dieses Geschenk des hingebungsvollen Dienstes nicht hat? Das wurde auch in diesem Vers erklärt. Wenn wir keine Dankbarkeit empfinden, dann ist diese Undankbarkeit oder diese Abwesenheit von Dankbarkeit schon die Ursache dafür, dass wir keinen hingebungsvollen Dienst ausführen können. Diese Dankbarkeit ist das Symptom dafür, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. So, wenn wir keine Dankbarkeit empfinden und merken, wir können eigentlich hingebungsvollen Dienst gar nicht so ausführen, wie wir möchten oder wie wir sollten, dann ist es ein Symptom dafür, dass wir in unserer Beziehung zu Gott gestört sind oder dass da etwas fehlt. Und das ist das Thema, das ich jetzt gedacht habe für diese heutige Vorlesung. Ich habe angefangen, Chaitanya Charitamrita mal wieder von vorne zu lesen. Und da ist mir ein Vers ins Auge gesprungen, der ist zufälligerweise oder vielleicht nicht zufälligerweise bei euch draußen hier vor dem Eingang der Tür. Weiß jemand, wie der Vers heißt? Weiß jemand, was das bedeutet? Ich lese es mal vor. Ehre sei Radha und Madana Mohana, die allbarmherzig sind. Ich bin lahm und schlecht beraten. Aber dennoch geben sie mir Führung und ihre Lotusfüße bedeuten mir alles. So, das ist ein Gebet. Diese Bildgestalten, die ihr hier seht, es gibt verschiedene Bildgestalten oder Vigraha, Achavigraha Formen Krishnas, die auf den Altären, in den Tempeln der Welt verehrt werden. Gott ist eigentlich überall. Er ist in allen Dingen anwesend. Er ist in jedem Atom, er ist in jedem Herzen eines jeden Lebewesens, in seiner Form als Kshiradakshay Vishnu. Aber wie wir gesagt haben vorhin, dass wir in der menschlichen Form oder wenn wir in diese Welt kommen, dann haben wir kein Bewusstsein darüber, dass Gott überall anwesend ist. Das haben wir vergessen, weil wir in diesem materiellen Körper überwältigt sind von der Dualität von Verlangen und Hass. Das ist das, was materielles, körperliches Dasein bedeutet. Wir sind ständig getrieben von irgendwelchen Dingen, nach denen wir verlangen, oder wir sind getrieben von irgendwelchen Dingen, die wir hassen, die wir ablehnen. Und deshalb haben wir keine Erinnerung an den höchsten Herrn. Und deshalb erscheint der höchste Herr Krishna in der Form seiner Acha-Vigraha oder in seiner Bildgestalt, damit wir lernen können, uns wieder über ihn bewusst zu werden, als eine Person, nicht nur als ein Konzept. Manche Menschen betrachten Religion als eine Art philosophisches Konzept, aber Religion, wirkliche Religion ist weit mehr als nur irgendwelche philosophischen Konzepte, über die man theoretisieren kann, sondern es ist eine Realität, die uns in die Gegenwart Gottes bringt und mit ihm uns erlaubt, eine Beziehung zu Gott zu entwickeln. So hier in diesem Vers, das fand ich sehr interessant, das wird auch in ein paar weiteren Versen noch weiter erläutert, da gebraucht Krishna Das Kaviraj zwei Worte, die sehr bedeutsam sind. Das eine Wort ist Pangor, und das bedeutet lahm. Und das andere war Manda Mater, oder das, was eigentlich auch töricht bedeutet, oder weniger intelligent, oder, wie es in diesem Vers übersetzt ist, schlecht beraten. Srila Prabhupada erklärt in drei weiteren Versen, was dieses Wort Pangor bedeutet. Nämlich, das hat einen direkten Bezug zu Radha Madan Mohan. Pangor bedeutet, wenn man gelähmt ist oder wenn man in einer Situation ist, aus der man sich aus eigener Kraft nicht bewegen kann. Das ist Pangor. Und das ist eigentlich die Situation, in der wir in diese Welt kommen, in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Gelähmt zu sein kann verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise kann jemand von Geburt aus gelähmt sein, querschnittsgelähmt. Manche Kinder werden schon gelähmt geboren. Das ist auch ein Beispiel für unsere Situation, denn jeder, der in diese Welt geboren ist, wir sind schon in gewisser Weise gelähmt, wie wir gesagt haben, einfach dadurch, dass wir durch diese Dualität von Verlangen und Hass gebunden sind. Also beispielsweise jemand kann auch unbeweglich sein, indem er gefesselt ist. Jemand kann sich nicht aus eigener Kraft bewegen, weil seine Beine und seine Arme festgebunden sind. Und das ist eigentlich, was gemeint ist mit dieser materiellen Situation, wo wir durch die materiellen Triebe, Lust, Zorn, Neid, Gier und dann wird auch noch aufgezählt Verwirrtheit und Verrücktheit gebunden sind. Das ist so dass der Zustand des materiellen Lebens. Wir werden durch diese sechs Arten von Beeinträchtigungen praktisch gebunden. Und wenn jemand gebunden ist, dann kann er sich nicht bewegen. Auch wenn er möchte, er kann nicht. Erst wenn er ungebunden wird, kann er sich wieder begeben. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man nicht von Geburt aus gelähmt gewesen ist, sondern dass man einen Unfall gehabt hat. Beispielsweise bei unserer, wo wir wohnen, das ist so eine Motorradrennstrecke. Am Wochenende rasen die Motorradleute da mit ihren Harleys und mit ihren Suzukis und so weiter mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Kurven. Und jedes Jahr gibt es Unfälle, die entweder tödlich ausgehen oder mit Querschnittslähmung und so weiter. Und das ist auch eine Situation, durch die wir in unserem spirituellen Leben gelähmt werden, wenn wir nämlich einen sogenannten spirituellen Unfall gehabt haben. Das wird manchmal auch in der vedischen Schrift erklärt, diese spirituellen Unfälle kommen meistens aufgrund von irgendwelchen Vergehen, die man begangen hat. Manchmal werden die auch als der Mad Elephant Offense benannt, insbesondere Vergehen gegenüber anderen Gottgeweihten. Und aufgrund eines solchen spirituellen Unfalls kann es dann sein, dass wir in unserer Ausübung unseres hingebungsvollen Dienstes plötzlich wie gelähmt sind. Obwohl wir früher das gut konnten, aber plötzlich geht es nicht mehr, weil wir die Auswirkungen dieses spirituellen Unfalls zu tragen haben. Dann gibt es noch eine andere Art von Lähmung, die nicht so abrupt entsteht, durch einen Unfall, sondern sie entsteht allmählich. Beispielsweise mein Chef, der versucht mich immer zu inspirieren, wir haben eine Gesundheitsfirma mit Gesundheitsprodukten, dass ich darauf achten soll, mich in meiner Ernährung auf eine bestimmte Weise zu verhalten, bestimmte Dinge nicht zu essen und dafür andere Dinge zu mir zu nehmen. Er hat selbst dieses Praktikum gemacht im Krankenhaus und er ist als Arzt ausgebildet und er hat gesagt, die meisten Menschen, die dort sind mit wirklich schweren Krankheiten, 80 oder 90% aller Fälle, sind Krankheiten gewesen, die eigentlich vermieden werden können, wenn die Menschen sich nicht systematisch über Jahre hinweg falsch verhalten hätten. Und dann kommt plötzlich ein Schlaganfall oder wie bei jemand, der das ganze Leben geraucht hat. Für Jahre lang geht das gut und er merkt nichts, aber irgendwann sind die Blutgefäße so zusammengezogen, so verteert, dass plötzlich kein Blut mehr durch das Bein fließen kann und die Beine müssen amputiert werden. Das ist eine Folge von einem jahrelangen systematischen Fehlverhalten, was dann irgendwann zu einem bestimmten Ergebnis führt. Und so kann das genauso sein, dass wir in der Ausübung unseres spirituellen Lebens einfach über Jahre hinweg bestimmte Fehler machen oder bestimmte Dinge, die wir tun sollten, nicht tun und dafür andere Dinge, die wir nicht tun sollten, tun. Und wir merken praktisch, wie nach und nach unsere Fähigkeit für hingebungsvolles Dienst mehr und mehr blockiert wird. Wenn wir es realisieren, dann haben wir plötzlich unseren ganzen Geschmack, unseren Enthusiasmus für spirituelles Leben verloren. Das ist nicht plötzlich gekommen, sondern einfach das Ergebnis von einem schleichenden Fehlverhalten. Und dann gibt es natürlich auch noch, nicht nur um das Beispiel wieder zu nennen, warum man gelähmt wird oder lahm ist, nicht nur körperliche Ursachen, sondern es gibt auch geistige oder emotionale Ursachen. Manchmal sagt man, das ist so ein lahmer Typ. Dann meint man nicht jemand, der körperlich ein Krüppel ist, sondern einfach jemand, der keinen Antrieb hat. Der ist einfach faul, der hat keine Motivation, irgendetwas zu tun. Am liebsten möchte er den ganzen Tag irgendwo vor der Glotze liegen. Oder es kann auch sein, dass jemand nicht von der Grundnatur her faul oder unmotiviert ist. Aber es kann auch manchmal sein, dass durch bestimmte Ereignisse in unserem Leben wir, man sagt, einen psychischen Knacks bekommen, unser spirituelles oder unser emotionales Rückgrat gebrochen wird, wo wir durch irgendeine Störung gehen und plötzlich bestimmte Ängste oder bestimmte Depressionen oder andere Ursachen plötzlich so in unserer emotionalen Art und Weise beeinträchtigt werden, dass wir keinen Antrieb mehr haben. Unser ganzes Leben dreht sich praktisch nur noch um unsere Ängste oder unsere Probleme. Auch beispielsweise Schuld. Wenn jemand für Jahre lang sich fehlverhalten hat und sich darüber bewusst wird, dann kommt irgendwann auch diese Gegenreaktion, dass man einfach sagt, ich bin ja so ein schlechter Typ, ich schaffe das sowieso nicht. Und wo praktisch diese Schuld aufgrund dieses Fehlverhaltens, was man gemacht hat, zur Ursache für den Mangel an Motivation oder Antrieb führt. So, das sind alles verschiedene Gründe, warum wir häufig diejenigen, die noch kein spirituelles Leben begonnen haben, aber auch selbst diejenigen, die schon ein spirituelles Leben angefangen haben, an einen Punkt kommen, wo wir keine spirituelle Motivation mehr empfinden oder wo wir denken, dass wir eigentlich mit unserem spirituellen Leben, mit unserem hingebungsvollen Dienst nicht vorankommen. In ähnlicher Weise hat der Krishnadas Kaviraj am Anfang, da gibt es eine Erläuterung in der Einführung zu diesem Chaitanya Charitamrita, da heißt es an einer Stelle, also es spricht hier von Krishna dafür, er betrachtet sich selbst als einen Laien und glaubt nur sehr langsam Fortschritte zu machen. Er bittet um Gottes Gunst. Mein Fortschritt im spirituellen Leben ist sehr langsam. Ich bitte dich daher, mir zu helfen. Und dann heißt es weiter, er erweist seine Ehrbietung zunächst der Vigraha. Vigraha ist dem hingebungsvollen Dienst gemäß die Bildgestalt, die uns helfen kann, uns im Krishna-Bewusstsein zu verbinden. Unsere erste Aufgabe besteht darin, Krishna und unsere Beziehung zu ihm zu kennen. Krishna zu kennen bedeutet, sich selbst zu kennen, und sich selbst zu kennen bedeutet, seine Beziehung zu Krishna zu kennen. Worin besteht unsere Beziehung zu Krishna? Dies lernt man, indem man Madana Mohan, die Madana Mohan Vigraha verehrt. Wenn man seine Beziehung zu Krishna aufgenommen hat, beginnt man seinen Dienst. Die Bildgestalt, die Dienst entgegennimmt, ist Govinda. Das ist ein sehr interessanter Punkt, der hier gemacht wird. Manchmal fragen wir uns, warum wir im Vergleich vielleicht zu anderen oder also anderen Gottgeweihten, die mit uns zusammenleben, oder auch vorangegangenen Gottgeweihten, beispielsweise, wenn man sieht, was Srila Prabhupada, was der imstande war zu tun, der im Alter von 70 Jahren nach Amerika gekommen ist und dann nach Europa und so weiter und Krishna-Bewusstsein in der westlichen Welt etabliert hat, was Prabhupada in dem Alter machen konnte und wie wenig wir eigentlich leisten oder erreichen können. Und das ist, was Krishna das Kaviraj hier ausdrückt. Er ist nicht zufrieden mit der Geschwindigkeit, mit der er fortschreitet im Krishna-Bewusstsein. Und da wird ein interessanter Punkt gemacht, nämlich dass in den Gaudiya Vaishnava Sampradaya, das wird hier später erklärt, gibt es drei Ebenen oder drei Stufen für Krishna-Bewusstsein. Und die müssen eingehalten werden. Und was wir manchmal machen, wir machen sozusagen den zweiten oder den dritten Schritt vor dem ersten Schritt und wundern uns dann, dass wir nicht erfolgreich sind. So der erste Schritt im Krishna-Bewusstsein ist, dass man eine Beziehung zu Krishna entwickelt. Weil wenn man keine Beziehung hat, kann man eigentlich auch keinen hingebungsvollen Dienst ausführen. Wenn ich mal das Beispiel nehmen kann, wenn man jung ist, das ist das Natürlichste, dass ein junger Mann irgendwann mal angezogen wird zu einer jungen Frau oder einem jungen Mädchen oder umgekehrt. So bevor sich jemand in Form einer Ehe mit jemandem bindet, da gibt es erstmal Vorstufen, die durchlaufen werden. Die erste Stufe, die Teenager oder auch andere Menschen durchlaufen, wenn die nach einem Partner suchen, ist, man sieht jemanden und denkt, oh, der ist aber ein interessanter Mensch. Den möchte ich gerne mal kennenlernen. Das erste ist der Blickkontakt, dass man sich über die andere Person bewusst wird, die ihn wahrnimmt und denkt, ach, der sieht aber gut aus oder die sieht aber gut aus, sehr stark oder hat irgendwelche anderen guten Eigenschaften oder was immer, die für einen anziehend sind. Das ist das Erste. Und nachdem man praktisch diese Wahrnehmung gemacht hat, dass man an dieser Person Interesse zeigt, dann ist der nächste Schritt, dass man die Person kennenlernt, dass man irgendetwas macht, entweder, dass man darauf wartet oder selbst die Initiative ergreift, um diese Person kennenzulernen, dass man sich mit ihr verabredet, dass man irgendwo hin zusammen hingeht, dass man vielleicht ins Kino geht oder irgendetwas zusammen essen geht oder irgendetwas, irgendwelche Gelegenheiten, wo man die Person etwas näher kennenlernen kann. Und dann trifft man sich ein paar Mal und irgendwann stellt sich dann heraus, da ist eine gegenseitige Anziehung da, da könnte was raus werden. Das könnte mehr sein als nur ein Wochenendflirt oder so etwas. Und man verabredet sich weiter und dann sagt man, jetzt geht man miteinander. Und dann heißt es, ich habe eine Beziehung. Ja? Wenn jemand da zu dem Punkt gekommen ist, sich mit einer Person so weit einzulassen, dass er über eine längere Zeit sich mit dem trifft und Dinge zusammen tut und gemeinsam macht, dann sagt man, ich habe eine Beziehung. Und dann gibt es Beziehungskisten, wo Probleme entstehen in Beziehungen und so weiter. Aber wenn die Beziehung dann angegangen wird und weiterentwickelt wird, dann kann irgendwann aus dieser Beziehung Liebe werden. Und diese Liebe kann sich dann so weit manifestieren, dass ein solches Paar dann irgendwann die Entscheidung trifft, zu heiraten und eine Familie zu haben, Kinder zu haben und so weiter. Aber dieses Kinder haben, eine Familie haben, wo das sich wirklich ausdrückt in einer lebenslangen Verpflichtung, dem muss erst diese Phase des Kennenlernens und der Beziehungsentwicklung vorausgegangen sein. Weil wenn man diesen ersten Blickkontakt nicht gemacht hat, dann gibt es keinen Kennenlernen, dann verabredet man sich nicht. Wenn man sich nicht verabredet hat, lernt man sich nicht kennen. Wenn man sich nicht kennenlernt, gibt es keine Beziehung. Wenn es keine Beziehung gibt, gibt es auch keine Familie und so weiter. So das Erste ist, diese Beziehung herzustellen. Und das wird in diesem Vers erklärt, in dem 19. Vers. Da heißt es, diese drei Bildgestalten Gottes in Vrindavan, Madana, Mohana, Govinda und Gopinatha, haben das Herz und die Seele der Gaudiya Vaishnavas, der Nachfolger Sri Chaitanyas, in Besitz genommen. Ich verehre ihre Lotusfüße und sie sind die Herren meines Herzens. Was hier gesagt wird in dieser Erläuterung ist, dass diese drei Bildgestalten, die in Vrindavan verehrt wurden von den Goswamis. Die sind auch heute noch da, also wenn man nach Vrindavan in Indien geht. Dort gibt es diese alten, das sind uralte Tempel, die schon 400, 500, 600, 700 Jahre alt sind. Und die wichtigsten darunter, die ersten, die dort waren, das waren diese Radha Mohan, Govindaji Tempel und Gopinath Tempel. Und Radha Madan Mohan wird erklärt, diese drei Stufen des hingebungsvollen Dienstes, ist deshalb so wichtig für uns, weil Madana bedeutet, es ist ein anderes Wort für Cupid oder den Liebesgott. Oder also den Liebesgott im Sinne von Amor, der die Pfeile schießt und wenn wir uns verlieben oder wenn wir diese starke Anziehung spüren zum anderen Geschlecht. Damit wird Madana bezeichnet. Und Krishna wird Madana Mohan genannt, derjenige, der selbst den Liebesgott betört. Weil wenn man von den Pfeilen dieses Liebesgottes von Amor getroffen wird, dann passiert was in unserem Kopf, was unser normales Denken außer Kraft setzt. Man sagt auch, ich bin verrückt nach dir. Das ist das, wenn jemand verliebt ist, der tut Dinge, macht Dinge, die er normalerweise nie tun würde, einfach aus dieser Verliebtheit heraus, weil er von Madana, von Cupid getroffen worden ist. Aber Madana bedeutet halt eben nicht nur der Cupid oder Amor, sondern Madana bedeutet halt auch, wir kennen das aus dem Englischen, das ist interessant, das ist im Zusammenhang zu sehen, das Wort Madness. Das ist das gleiche Wort, Mada. Im Sanskrit heißt es Mada. Im Englischen ist das Wort überliefert, also in Form von Madness. Das, was uns verrückt macht. Alle diese Dinge wie Lust, Gier, Zorn, Hass, Stolz, die können uns verrückt machen. Die machen uns eigentlich verrückt in unserem Geist. Er ist verrückt vor Zorn, er ist verrückt vor Leidenschaft, er ist verrückt von Gier oder Prestige. Das sind alle Arten von den Dingen, die uns verrückt machen. Und der Einzige, der wirklich diese Verrücktheit in unserem Herzen heilen kann, ist Madana Mohana. Der Herr, derjenige, der Madana beherrschen kann. Madana Mohana ist es derjenige, der Madana beherrscht. Also nicht nur Cupid, sondern auch die Verrücktheiten in unserem Herzen unter Kontrolle bringen kann. Und was dann passiert, ist, wenn Krishna in der Form von Radha Madan Mohan unsere Verrücktheit unter Kontrolle bekommt, dann können wir aus diesem Zustand der Trägheit oder des Gelähmtseins uns anziehen lassen von seiner wunderbaren Gestalt. Wir brauchen eigentlich gar nichts tun. Genauso wie in einem Mädchen und ein Junge sich treffen. Es ist nicht, dass irgendetwas getan wird. Wie gesagt, das Erste ist eigentlich nur ein Blickkontakt. Und durch diesen Blickkontakt plötzlich treten wir in eine feinstoffliche Verbindung und eine Beziehung entwickelt sich. Einfach durch das Sehen. Es muss nichts Besonderes gemacht werden. Und genauso ist es mit Madana Mohan. Wenn wir wollen, dass wir unser Gottesbewusstsein entwickeln und auch unsere Verrücktheit, die aus unserer Verunreinigung von Lust und Zorn und Gier und Stolz und was weiß ich kommt, zu überwinden, dann müssen wir uns in diesen Anziehungskreis von Madan Mohan bringen. Wie ein Magnet. Ihr habt das in der Schule schon gesehen, wenn wir im Physikunterricht diesen Versuch gemacht haben mit Magneten. Da sind zwei Magneten und dieses Spannungsfeld wird aufgebaut und an irgendeinem Punkt fängt der eine Magnet, das eine Stück Eisen oder was immer, kommt es so nah an den Magneten dran, dass zack, plötzlich sich bewegt und an den Magneten anhaftet. So in ähnlicher Weise müssen wir uns in dieses Magnetfeld von Radha Madan Mohan begeben. Und wir müssen uns öffnen, dass diese Barmherzigkeit oder die Schönheit von Madan Mohan in unser Herz eindringen kann, dass wir die überhaupt wahrnehmen. Das Problem, was wir haben, ist, dass Krishna gar nicht in unserem Bewusstsein ist, die ganze Zeit. Wir haben alle möglichen anderen Dinge in unserem Bewusstsein. Und wir lassen Krishna nicht in uns rein. Wir haben in unserem Herzen so unsere eigene kleine Welt, die wir behüten und lassen wollen. Und da wollen wir nicht drin gestört werden. Aber wir müssen unsere Herzen und unseren Geist aufmachen, dass mit Krishna da rein kann, damit wir uns über ihn bewusst werden. Es ist auch interessant, dass mir jetzt gerade in den letzten Tagen, als ich über diese Klasse nachgedacht habe, aufgefallen, was für ein Zusammenhang besteht zwischen dem Wort eng und Angst. Das Wort Angst, in Englisch sagt man anxiety. Das Wort Angst und eng ist das gleiche Wort. Das heißt, die Ängste beispielsweise, die wir haben in unserem Leben, die kommen daher, weil wir unser Herz eng machen, weil wir Krishna nicht da reinlassen und weil wir praktisch in unserem Herzen uns nur um uns selber drehen und unsere kleinen, die Dinge, die uns wichtig erscheinen. Aber damit wir diese Angst und diese Probleme, die wir mit uns rumtragen, loswerden, müssen wir unser Herz nicht eng machen, sondern weit machen und Krishna da hereinlassen. Und hier wurde erwähnt in diesem Vers, dass in Vrindavan jeden Tag, einige von euch sind in Vrindavan gewesen schon, und in diesen Tempeln, Govindaji-Tempel, Radharaman-Tempel, Madana Mohan-Tempel, jeden Abend kommen Hunderte oder Tausende von Pilgern und Gläubigen, Brijvasis, die kommen, um die Detis zu sehen und ihre Ehrbietung darzubringen. Oder wie vorhin habe ich gesehen, ein Prabhu hat eine Opferung mitgebracht, ein paar Blumen oder ein Gelande oder etwas zu essen, was den Detis gebracht worden ist. Wenn wir auf diese Weise uns wirklich bemühen, uns einfach in die Gegenwart von Radha Madan Mohan zu begeben, dann werden wir nach und nach diese Lethargie oder diese Hindernisse, die wir im hingebungsvollen Dienst spüren, die werden nach und nach verloren gehen, die werden sich auflösen. Es wird wie ein Magnet sein, der Krishna wird uns mehr und mehr anziehen. Und dann kommt die zweite Stufe. Wenn wir diese Anziehung, wenn wir diese Beziehung zu Krishna entwickelt haben, wenn wir diese Anziehung, Beziehung und Anziehung ist eigentlich Synonym miteinander. Also wenn wir diese Anziehung von Krishna verspüren, dann haben wir eine Beziehung. Und dann der nächste Schritt ist wirklich, dass man richtig hingebungsvolles Dienen praktizieren kann. Dass man anfangen kann, mit Aufmerksamkeit und mit Enthusiasmus hingebungsvolles Dienen zu praktizieren. Man kann natürlich auch schon vorher anfangen, aber es wird erst richtig funktionieren. Wir werden erst richtig das Resultat oder den Geschmack für hingebungsvolles Dienen bekommen, wenn wir auch einen Geschmack oder eine Anziehung für Krishna selber haben. Und insbesondere für Radha Madan Mohan. Das bringt mich wieder zurück auf den Ausgangspunkt. Wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein. Und die von uns hier, die hier sind und hierher kommen können nach Goloka Dham, wir haben so viel mehr Gründe, dankbar zu sein, dass wir in der Gegenwart von Radha Madan Mohan sein können. Das ist solch ein Privileg. Und wie es hier gesagt ist, ist die Voraussetzung dafür, das ist der erste Schritt, Radha Madan Mohan zu verehren, uns anziehen zu lassen, ihn einfach zu betrachten, wie Radha und Madana Mohan, einfach uns vor die Detis zu stellen und unsere Augen und unser Herz aufzumachen und wahrzunehmen. Manchmal gehen wir in den Tempel und wir nehmen die Detis überhaupt nicht wahr, als wenn die gar nicht da wären. Der ist der höchste persönliche Gott selbst anwesend und wir nehmen es überhaupt nicht wahr. Diese Aufmerksamkeit, wenn wir das machen, dann können wir wirklich eine Beziehung zu Krishna entwickeln. Und dann können wir auch anfangen, Krishna mehr und mehr in unserem alltäglichen Leben mit den verschiedenen Dingen, den verschiedenen Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, zu dienen. Und dann werden alle, Prabhupada hat mal erklärt, am Anfang hatten wir diese Karte, wenn wir uns auf diese Ebene begeben, wenn wir uns erlauben, von Krishna angezogen zu sein, damit sind alle niederen Probleme, die wir auf der körperlichen, auf der geistigen, auf der emotionalen oder auf der spirituellen Ebene haben, die sind augenblicklich gelöst. Weil das ist das Grundproblem aller Folgeprobleme, die wir in diesem Leben erfahren. Das Grundproblem ist, dass wir keine Beziehung zu Gott haben, dass wir unsere Beziehung zu Gott verloren haben oder uns über die Gegenwart Gottes in unserem Leben nicht bewusst sind, ihn praktisch ausschließen und wo wir unseren Geist und unsere Lebensenergie praktisch nur um andere Dinge kreisen lassen. So, um das wieder umzukehren, müssen wir uns in die Anwesenheit Krishnas oder die Anwesenheit Gottes bringen. Und da gibt es keine bessere Möglichkeit, als Radha Madan Mohan zu verehren, sie zu lobpreisen, Opferungen darzubringen und einfach anwesend zu sein in ihrer Gegenwart. Religion ist mehr als Rituale oder philosophische oder theologische Konzepte. Das ist eines der Gründe, warum in der heutigen Zeit Menschen so viel sich abkehren von Religion, weil in den allermeisten Fällen, dort wo sie mit Religion in Berührung kommen, die Religion reduziert ist auf irgendwelche entweder ritualistischen Formen oder auf theoretische oder philosophische Konzepte, aber wo die lebendige Beziehung zwischen dem Menschen und Gott so real, wie wir eine Beziehung haben zwischen Mann und Frau oder Freund und Freundin oder Freund und Freund oder Eltern und Kindern, so real, solch eine reale Beziehung nicht mehr oder nicht vorhanden ist. Und wenn das nicht vorhanden ist, kann der spirituelle Funke nicht überspringen. Das hat Prabhupada auch erklärt in Bezug auf die Bhagavad Gita. Er hat immer gesagt, dass es bevor der seine Bhagavad Gita, wie sie ist, hatte schon so viele Ausgaben der Bhagavad Gita in englischer oder in deutscher Sprache gegeben. Ich glaube, die erste habe ich gerade gestern gelesen, kam schon 1780 ungefähr, hat schon eine englische Übersetzung der Bhagavad Gita gegeben von einem englischen Indologen. Dann im Anfang des 1800 gab es die erste deutsche Übersetzung schon. Und so viele Ausgaben der Bhagavad Gita sind entstanden, aber die meisten sind halt wirklich einfach von einem Standpunkt der Gelehrtheit aus oder vom akademischen Standpunkt aus übersetzt und kommentiert worden. Und als Resultat davon ist es, hat niemand wirklich bewegt, sein Leben zu ändern und zu einem geweihten Gottes zu werden. So, man kann über alle diese verschiedenen Themen, über alle diese Bereiche in einem rein theoretischen, akademischen Form sprechen, aber letzten Endes hat das keine Bedeutung. Das, was eine Bedeutung hat, ist nur das, was unser Leben verändert. Und das, was unser Leben verändern kann, ist wirklich nur, wenn wir die Erfahrung von einer echten spirituellen Realität machen. Entweder durch das Chanten der heiligen Namen, wo wir Gott erfahren in der Klangschwingung oder in seiner Bildgestalt oder auch in der Gemeinschaft der Gottgeweihten. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Du hast die Bibel zitiert, wo es diesen Vers gibt, wo immer zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das trifft auf alle religiösen Menschen zu, ganz egal, welche Denomination oder welcher Tradition sie angehören. Dort, wo Menschen, die im Gottesbewusstsein sind, zusammen sind und zusammenkommen und Gemeinschaft haben, da kann man die Gegenwart Gottes erfahren. Aber diese Gemeinschaft bedeutet mehr als nur ein soziales Treffen. Es kann sein, dass wir als Devotis in irgendeiner, sagen wir mal, in einem bestimmten Bereich zusammenleben und man sieht sich, man trifft sich und so weiter und man tauscht bestimmte Dinge aus. Das in sich selbst ist noch keine spirituelle Gemeinschaft. Das ist nicht, kein großer Unterschied wie die Gemeinschaft, die die Menschen auch normalerweise haben in der Nachbarschaft und so weiter. Das sind soziale Kontakte, die man pflegt. Aber die spirituelle Gemeinschaft bedeutet das, wenn die Devotis zusammenkommen und gemeinsam irgendeine Spiritualität ausführen. Krishna verehren in der Artik, zusammenkommen, Krishnas Worte zu hören, in den Bhagavatam-Klassen, in Bhagavad-Gita-Klassen, darüber zu diskutieren, darüber sich auszutauschen oder in einen bestimmten hingebungsvollen Dienst zu verrichten, Festivals zu organisieren und so weiter. Wenn da die Devotis zusammenkommen und gemeinsam etwas machen, das ist spiritueller Austausch. Und das augenblicklich manifestiert die Gegenwart Gottes in unserer Erfahrung. Und deshalb sollten wir das mehr und mehr suchen. Also wenn wir hier, ich würde das vielleicht auch, also in aller Demut und aller, sagt man, ohne irgendeinem zu nahe zu treten oder so. Es wäre wirklich schön, wenn es so viele Devotis hier, die in der Nähe wohnen, entweder hier oder 1-2 Kilometer weit weg. Es wäre schön, wenn die Gemeinde sich wieder entwickeln würde, dass zumindest alle, die hier verstreut sind, das sind bestimmt noch 20, 30, 40 mehr, die regelmäßig, wenn nicht zu den täglichen Programmen, aber zumindest zu den Sonntagsprogrammen als Gemeinde zusammenkommen. weil das würde für jeden Einzelnen von großem Nutzen sein und das würde auch für den ganzen, das ganze Bewusstsein und den Spirit und die Lebendigkeit der Gemeinde von großem Nutzen sein. Und vielleicht sollte man einfach einen Versuch machen oder unsere Gottbrüder und Gottschwestern einfach zu ermutigen, doch auch in unserem eigenen Interesse wieder diese Gemeinschaft zu beleben und aufs Neue zu wagen. Wir können nur davon profitieren und jeder Einzelne kann davon profitieren. Weil ohne das letzten Endes, wenn wir das nicht erreichen, wenn Krishna-Bewusstsein nur eine Erinnerung von einer Phase in unserem Leben ist, die wir mal gehabt haben, die mal sehr enthusiastisch war, wo es mal, das letzten Endes werden wir, je älter wir werden, umso vergrämter und umso unglücklicher werden wir werden mit dieser Erinnerung. Weil Krishna-Bewusstsein sollte nicht nur eine Erinnerung sein, sondern es sollte eine Realität in unserem Leben sein. Aber dazu müssen wir selbst diese Lethargie aufgeben und diese Bremsklötze, die andere für uns gelegt haben oder die wir uns selbst gelegt haben, die müssen halt wieder aus dem Weg geräumt werden, damit es wieder mit neuem Schwung weitergehen kann. Glorist du Srila Prabhupada, glorist du Radha Raman Mohan Ki, Jai Krishna.